Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
Ja, Jens hat es einleitend schon gesagt. Wir sind in Teil 3 unserer Serie Älteste in der Gemeinde. Und ich möchte heute zu Beginn eine ganz kurze Zusammenfassung geben, weil das letzte Thema ist in dieser Reihe, also zu den Aufgaben der Ältesten. Wir haben noch eins nächste Woche, aber das geht in eine andere Richtung. Zusammenfassen, was wir bisher so betrachtet haben, was die Aufgabe und das Amt betrifft. Und ich tue das mit Hilfe einer Grafik, die ich in diesem Buch gefunden habe, weil meine Frau heimlich dieses Buch bestellt und gekauft hat und auf einmal lag es auf ihrem Schreibtisch und ich habe es mir geschnappt und ich war sehr begeistert. Ich möchte euch da einfach mal mit reingucken lassen und ich denke fast, dass es sogar eine Hilfe für uns alle sein könnte in dieser Serie, zum Abschluss dieser Serie, dass wir das gemeinsam lesen. Ihr wisst, wir sind unterwegs, wir bereiten uns vor. Jens hat ein gutes Wort gefunden für unsere Phase als Gemeinde, Gemeindefindungsphase. Wir müssen nochmal neu über Dinge nachdenken, aber eben alle gemeinsam. Und deswegen die große Empfehlung, dass jeder von euch oder in jedem Haushalt dieses Buch vorhanden ist und ihr es zusammen lest. Ich tease euch erstmal ein bisschen, um was es da geht und dann sage ich noch zwei Sätze dazu. Die Qualifikation kann man auch in 6 Lebensbereiche unterteilen. Und mir gefällt allein der Titel des Buches, biblische Standards, und dann steht in Klammern, nicht nur für Älteste. Warum? Weil wir doch entdeckt haben, dass die Qualifikationen nichts Außergewöhnliches sind für Älteste, sondern es betrifft uns alle. Es geht um Charakter, es geht um unsere Haltung. Also ist das auch im Grunde, wenn wir auf Ältestenschaft schauen, auch ein Blick, wie wir in der Nachfolge leben können. Und diese 6 Bereiche, wir haben es hier angedeutet in der Serie, einmal, dass wir den Wunsch haben, Gott zu dienen, auch Älteste, dass sie vom Geist motiviert sind, ein gottesfürchtiger Wunsch, nicht nach Macht, nach Anerkennung, sondern ich will Gott dienen, dass wir bereitwillig dienen, nicht widerwillig, dass es unser Wunsch ist, gemeinsam zu dienen, natürlich auch Älteste. Der zweite Bereich, auf den wir gucken sollten, ist die Integrität von Ältesten, aber eben auch von uns selber. Dass wir untadelig leben, dass wir einen guten Ruf haben, dass wir anständig sind, sittsam, heilig. Das betrifft doch nicht nur Älteste, oder? Das betrifft uns alle. Ein dritter Bereich, ich will es nur kurz andeuten, dass wir im Wort Gottes wachsen. Das ist doch nicht nur Aufgabe von Ältesten, sondern von jedem von uns, dass wir treu dem Wort Gottes gegenüber sind. Älteste speziell müssen lehrfähig sein. Sie müssen das Wort auch anwenden können in der Gemeinde. Mit der gesunden Lehre ermahnen und ermuntern. Das sollen nicht nur Älteste, das sollen wir auch untereinander tun. Deswegen müssen wir die Schrift kennen. Der vierte Bereich betrifft dann mehr Familie. Wie sieht es denn zu Hause aus in dem Bereich? Mann einer Frau, sagt er im Blick auf Älteste. Gut, es muss nicht jeder verheiratet sein, der Ältester ist. Aber wenn, Mann einer Frau. Gehorsame Kinder, dem eigenen Haus und der Familie gut vorstehen. Hier siehst du Leiterqualifikation. Dann ein weiterer Bereich, persönlich. Was macht diesen Menschen aus? Die Bibel sagt, das Gute liebend. Er soll besonnen sein, bedacht sein, selbstbeherrscht. Also all diese Kategorien. Ihr merkt, es geht nicht nur um Ältestenschaft, oder? Und noch ein weiterer Bereich. Wie sieht es aus in den Beziehungen, die derjenige hat? Ist er gastfrei, sanft, freundlich, nicht herrschend, nicht jähzornig, nicht eigenmächtig? Also dieses im Blick auf Beziehungen. Und wir haben jetzt 6 Lebensbereiche, die eigentlich unser gemeinsames Christsein, unsere Nachfolge betreffen. Und die werden in diesem Buch halt sehr kurz und kompakt skizziert. Es sind insgesamt, ich glaube, 31 oder 33 Charaktereigenschaften. Und in diesem Buch, das kann man sehr gut als Ehepaar lesen und sich auch gegenseitig Feedback geben. Und man schätzt sich am Ende auch selber ein. Das ist hochinteressant. Wenn dein Ehepartner sagt, du an dem Punkt bist du nicht so Jesus-ähnlich. Aber da bist du gewachsen. Wir haben im Hauskreis kurz drüber gesprochen. Wir wollen uns eine Zeit nehmen am Anfang, jeweils kurz über so Charaktereigenschaften mal kurz zu sprechen, wie auch den anderen einschätzen. Weil man ist ja manchmal selbst blind für sich. Also das ist eine Riesenhilfe. Von daher würde ich euch empfehlen, dass ihr euch dieses Buch alle, also jeder im Haushalt mindestens dass da eins ist, es jetzt holt und es lest. Und das Schöne ist, ich wollte eigentlich Andrea bitten, dass sie eine Liste macht, dass ihr euch eintragen könnt, wir bestellen das für euch. Es ist gerade im Angebot für 5,80 Euro. Und jetzt kamen Geschwister aus der Gemeinde und gesagt, weißt du was, wir sponsern das. Das heißt, ihr werdet in nächster Zukunft die Bücher da hinten vorfinden. Nehmt euch eins mit. Es ist uns wirklich wichtig, dass jeder von euch und wir gemeinsam da jetzt dran gehen. Jetzt ist die Zeit. Jetzt überlegen wir, wie wir zusammen Gemeinde weiterbauen und wo wir uns unterstützen wollen. Also jetzt ist die Zeit. Und alle Lesemuffel, ihr müsst euch halt mal überwinden. Und mit eurem Partner oder Freunden oder Menschen, die euch gut kennen, einfach mal darüber reden. Es könnte ein Segen drauf liegen. Also nehmt das bitte wahr und ja. Gut, jetzt möchte ich erst im Thema weitermachen. Was heißt das alles jetzt für uns nochmal im Blick? Wenn solche Männer dann Älteste sind, was heißt denn das dann für die Gemeinde? Die Schafe sozusagen. Die Schafe schauen zu, wie die Hirten so sind, wie sie ihre Aufgaben erfüllen. Sie folgen blind und sind ja, weil sie Schafe sind, völlig raus aus der Verantwortung. Sie folgen nur. Oder anders gefragt, das ist das Thema von heute, haben die Schafe auch eine Verantwortung? So als Schafe. Finden wir bei diesem Bild, dieser Metapher vom Hirten und der Schafe, irgendwo in der Bibel einen Hinweis auf die Verantwortung der Schafe? Also in diesem Bild jetzt selbst, Hirte, Schafe, finden wir da irgendeine Verantwortung von Schafen? Jetzt müsst ihr mal nachdenken. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Ihr könnt es ja prüfen. Ich meine, bei dem Bild der Hirten und der Schafe geht es eigentlich viel mehr um den guten Hirten, der seine Schafe kennt. Und zwar von ewigen Zeiten her, vor Grundlegung der Welt. Und der sie nun in der Geschichte sammelt. Wen? Seine Schafe. Also das Bild der Schafe und des Hirten betont, dass der Hirte sie herausgeführt hat aus dem Weltsystem, aus der Situation, wie sie sind. Er hat sie herausgeführt und zusammengeführt. Das Einzige, was Schafe tun, ist, sie hören und erkennen die Stimme ihres guten Hirten und deshalb kommen sie. Sie kommen zu der Herde dazu. Aber er, der gute Hirte, ist der, der die Verantwortung für ihre Rettung hat. Und sie sind sicher bei diesem Hirten, auf den sie sich ab jetzt verlassen können, auch in sogenannten Todestälern. Ihr denkt noch am Psalm 23. Und ob ich schon wanderte im Todestal, du bist bei mir. Der Herr ist mein Hirte. Die Schafe werden also als die gezeigt, die folgen und die abhängig sind und Wölfen schutzlos ausgeliefert wären, wenn da nicht dieser Hirte wäre. Wo wären wir denn in dieser Welt, wenn er nicht da wäre? Woran würden wir uns denn orientieren jetzt? Aber ansonsten haben Schafe, ich muss ehrlich sagen, keine Verantwortung im Blick auf unsere Rettung. Ich glaube, das ist die Betonung bei dem Bild. Verantwortung mit Blick auf Rettung, keine. Ich lese euch nur kurz, was das Bild vom guten Hirten und den Schafen betont. Was machen die Schafe? Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinen Weg. So, das ist die Situation der Schafe, die Gott im Blick hat. Das ist der Ausgangspunkt. Und weil das so ist, wurden diese Schafe gesucht. Das ist das, was Jesus im Gleichnis sagt in Lukas 15. Da sagt Jesus, welcher Mensch unter euch, der 100 Schafe hat und eins von ihnen verloren hat, lässt nicht die 99 in der Wüste zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, legt er es mit Freuden auf seine Schulter. Die Betonung ist, wie wertvoll diese Schafe, die Gott vor Grundlegung der Welt im Blick hatte, wie wertvoll sie für ihn sind, für den Hirten. Und diese Schafe wurden mit Namen gerufen, Johannes 10, Vers 3. Ein ganzes Kapitel über Hirten und Schafe. Da sagt Jesus, diesem öffnet der Türhüter und die Schafe hören seine Stimme und er ruft seine eigenen Schafe mit Namen und er führt sie heraus. Dadurch wurden sie herausgeführt, weil er sie gesucht hat. Und dann heißt es weiter in Johannes 10, Vers 4, wenn er seine eigenen Schafe, alle herausgeführt hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm. Warum? Weil sie seine Stimme kennen. Also seine Schafe sind erkennbar, woran? Sie erkennen seine Stimme und deswegen sagt Jesus weiter, einem Fremden aber werden sie nicht folgen, sondern werden vor ihm fliehen, weil sie die Stimme der Fremden nicht kennen. Also Johannes 10 ist so ein hochinteressantes Kapitel im Blick auf Hirte und seine Schafe. Und wenn wir jetzt Johannes 10 lesen würden, dann erkennen wir, dass es damals, also das, was ich euch eben gelesen habe, hauptsächlich um die verlorenen Schafe Israels ging. Aber dann sagte Jesus glücklicherweise noch etwas anderes und das betrifft uns jetzt. Hört nochmal genau zu. Johannes 10, Vers 16. Und ich habe andere Schafe. Ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Hof sind, die nicht von Israel sind. Auch diese muss ich bringen und sie werden meine Stimme hören. Und es wird eine Herde, ein Hirte sein. Wer sind diese anderen Schafe? Wir. Er hat gesucht und er hat uns gefunden, nicht wir haben ihn gesucht. Und er hat uns zu seiner Herde geführt. Also nochmal, um was geht es bei diesem Bild vom Hirten und der Schafe? Es geht um Rettung. Durch wen? Durch Christus. Lesen wir jetzt nochmal den ganzen Vers in Jesaja 53. Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen Weg. Und der Herr hat ihn treffen lassen, unser aller Ungerechtigkeit. Was tun die Schafe? Sie gehen in die Irre. Ignorieren Gott. Gehen einen ganz anderen Weg. Also sie haben nichts beigetragen. Aber dann kam der gute Hirte und führt sie zurück. Allein durch Gnade stehe ich hier. Kennt ihr das Lied? Singen wir öfter. Hey, allein durch Gnade stehe ich hier. Allein durch Gnade sitzt du hier. Weil er gekommen ist und dich gesucht hat. Rettung, wir singen das auch in so vielen Liedern, kommt allein vom Herrn. Du hast keinen Beitrag außer deiner Sünde, die Rettung notwendig machte. Das Einzige, was Schafe tun, ist, sie werden hören und sie werden kommen und sie werden folgen. John MacArthur hat es mal zusammengefasst. Was die Schafe, die zu Gott gehören, nie tun. Die Schafe, die zu Gott gehören, werden niemals einem Fremden folgen. Sie werden niemals einem Irrlehrer folgen. Sie werden der Stimme ihres Herrn folgen. Das ist das, was Schafe tun. Sie folgen dem Hirten, der sie gerufen hat, und sie erkennen seine Stimme, weil sie vor aller Zeit schon ihm gehörten. This is it. Sie kommen, weil er ihr Hirte ist. Dann sind sie einfach da und gehören zu seiner Herde. Keine Aufgabe. Sie gehören dazu, weil der Vater sie zu dem Sohn geführt hat. Könnt ihr nachlesen in Johannes 6. Und der Sohn sie nicht abgewiesen hat. Verantwortung der Schafe steckt nicht im Bild der Schafe. Denn die Schafe folgen, sie grasen und sind vollkommen abhängig. Das ist das Bild. Jesus als der gute Hirte allein ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Glaubst du das heute Morgen? So, damit haben wir die Frage für heute beantwortet. Schön wär's. Es gibt noch andere Bilder in der Bibel für Gemeinde. Die müssen wir betrachten. Was hatten wir letzte Woche für ein Bild? Eine Baustelle. Ein Acker. Die Gemeinde ist eine Botschaft des Himmels mitten auf dieser Erde. Ein Brief Christi, ein Tempel Gottes oder auch als Anrede. Sie werden nie Schafe genannt, sondern Geheiligte, Geliebte Gottes, Versammlung Gottes. Und dann gibt es noch ein Bild. Wir sind sein Leib. Glieder an seinem Leib. Wir sind alle voneinander abhängig. Und wir sind gemeinsam abhängig vor allem vom Haupt. Christus, von dem alles ausgeht, das ist ja das Bild. Das heißt, bei all diesen Bildern sehen wir sehr wohl und auch sehr deutlich, dass die Geretteten jetzt eine große Verantwortung haben im Blick auf das neue gemeinschaftliche Leben, in dem sie nun stehen. Das ist der zweite Gedanke für heute. Die Verantwortung des Einzelnen in der Gemeinschaft. Ja, die ist sehr wohl da. Das ist das große Thema in den Briefen. Über das allgemeine Miteinander und die Verantwortung füreinander haben wir bereits in Teil 1 der Serie nachgedacht. Ist schon lang her. War irgendwann, weiß nicht, Juni oder so. Wir haben es genannt, die Herde, also auch die Gaben haben wir da betrachtet, die in der Gemeinde sind. Jeder Einzelne hat für das Miteinander und den gemeinsamen Dienst Gaben bekommen. 1. Korinther 12, Vers 7, zum Nutzen für die Gemeinschaft, nicht für sich selbst. Die Gaben sind gegeben für den anderen in der Gemeinde. Galater 6, einer trage die Last des anderen. Das heißt, der seelsorgerliche Dienst aneinander ist das Gebot von Jesus an uns. So baut er seine Gemeinde. Das ist eine allgemeingültige Anweisung des Herrn an jeden von uns. Und damit ist auch eine Verantwortung für jeden von uns. Ich wollte dich da nur noch mal kurz daran erinnern. Wir haben das ja festgehalten. Da im Juni. Aber Gemeinde ist eben nicht einfach ein Ort, zu dem die Leute hingehen, um sich mit anderen zu treffen. Dann könnte es schnell passieren, dass man sich zwar trifft, aber nur über Gott redet, aber das, was er uns als Verantwortung für sein Reich weitergibt, nicht genügend ernst nehmen. Ach, wir haben aber eine schöne Gemeinschaft gehabt. Wir sind hier wegen ihm, weil Jesus seine Gemeinde baut, weil wir von ihm Orientierung brauchen. Daher gilt es aber auch dies, wenn wir die Briefe lesen, dann verstehen wir, dass wir auch hier einfach nicht nur herkommen, da sitzen, wieder nach Hause gehen und dann sagen können, dass wir zur Gemeinde gehören. Wir haben Verantwortung. Wir kennen deutlich, auch durch diese Serie hoffe ich, dass niemand in der Herde isoliert bleiben kann und soll und darf. Als Gläubige haben wir alle eine enorme Verantwortung. Aber nochmal, da haben wir Mitte des Jahres drüber gesprochen. Wir haben Verantwortung für das Ganze, indem wir den anderen Gläubigen dienen. Ich kann da nicht mal reinspringen und dann wieder rausspringen. Alles hat immer Auswirkungen auf das Ganze. Und ich glaube, wenn es eine Gemeinde gibt, die das bekunden kann, sind wir das. Hat immer Auswirkungen. Wenn manche Glieder des Leibes einfach sagen, ich brauche den nicht, würde das ganz anders machen, etc. Warum sollen wir also zur Gemeinde gehen? Hebräer 10. Steht eigentlich alles sehr, sehr kompakt drin. Lasst uns aufeinander Acht haben zur Anreizung zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern und das umso mehr, je mehr ihr den Tag näher kommen seht. Seht ihr den Tag kommen? Seht ihr den Tag kommen? Also der Tag, an dem Jesus wiederkommt. Deswegen brauchen wir neue Prios. Wenn du den Tag nicht kommen siehst, dann lebst du dein Leben einfach so, auch als Christ. Das heißt, wir besuchen die Zusammenkünfte nicht nur, um zuzuhören, sondern wir haben auch Verantwortung für den anderen in der Gemeinde. Klarer kann man es nicht ausdrücken, oder? Allein schon dieses Wort einander setzt voraus, dass eine verbindlich miteinander lebende Gemeinschaft ist. Nicht immer reinspringen, rausspringen und mal da sind, mal nicht da sind. Über 50 Mal werden im Neuen Testament die Worte einander, miteinander, füreinander verwendet. Wir werden aufgefordert, ich lese mal einige vor, einander zu lieben, füreinander zu beten, einander zu ermutigen, einander zu ermahnen, einander zu grüßen, einander zu dienen, einander zu lehren, einander anzunehmen und zu lieben, einander zu ehren, einander die Lasten zu tragen, einander zu vergeben, uns einander unterzuordnen, uns aneinander hinzugeben und noch vieles andere auch. Das heißt, Gott traut seiner Gemeinde zu, dass jeder jedem hilft, dass jeder sich um die Seele des anderen sorgt. Das wird nicht delegiert an Seelsorger, die speziell ausgebildet sind. Jeder den anderen ermahnt und auch ermutigt, das Ziel zu erreichen, indem wir den Tag im Blick haben. Das wird nicht delegiert auch an Pastoren oder Älteste. Wie gesagt, darüber haben wir mit des Jahres nachgedacht. Jetzt in dieser Serie geht es letztlich um Gottes Gemeinde als Ganzes und um die Ordnung, die Jesus gesetzt hat, so wie er seine Gemeinde bauen will. Und da sind wir jetzt aber im Teil 3, Thema Leitung in seiner Gemeinde. So, und da sind nun mal Älteste, Leiter, Hirten. Und da sind die, die folgen. und mit ihren Gaben anderen dienen. Und in den vergangenen Wochen hatten wir in der Bibel studiert, was die Verantwortung der Ältesten sind. Und heute kommen wir zu dem, worauf jeder von euch ja gewartet hat. Was sind die Verantwortung der Gemeinde im Blick auf Älteste? Was ist das eigentliche Thema von heute? Also darum soll es jetzt in den letzten Minuten gehen. Ausschließlich um eine weitere Verantwortung der Gemeinde, und zwar die Verantwortung im Blick auf ihre Hirten, die der Gemeinde vorstehen. Was können zukünftige, potenzielle Älteste dem Heiligen Geist dankbar sein, dass er bei der Abfassung dieses Buches das nicht ausgelassen hat? Und zwar auch sehr deutlich, sodass niemand für sich selbst kämpfen, reden und bitten müsste. Es ist alles klar. Es ist alles klar. Zum einen sehen wir in der Bibel immer wieder beschrieben, wie sehr Gott selbst sich hinter seine Hirten, seine Leiter gestellt hat, denen er sein Volk anvertraut hat. Lest nochmal die Geschichte von Mose. Josua, David, die Propheten, Jesus selbst, die Apostel, Paulus. Und daher lesen wir natürlich auch sehr deutlich in den Briefen, welche Verantwortung eine Gemeinde gegenüber Ältesten hat. Da wollen wir jetzt mal genauer hinschauen. Das war 1979, da war in der Gemeinde von John MacArthur, der Grace Community Church, da gab es eine Krise. Mitten in irgendeiner Serie, die er da hatte, im Blick auf Leiterschaft. Und er hat diese Serie unterbrochen, um eine Miniserie einzufügen. Und die Serie hieß, wie man diese Gemeinde kaputt machen kann. Es ist ganz einfach. Aufbauen ist schwer. Kaputt machen ist ganz einfach. Ganz einfach. Also so bunt die Unterschiede innerhalb der Herde Gottes auch sind, es ist gerade das, was auch Ältestenschaft und Leiterschaft so schwer macht. Da könnt ihr auch mal Mose, Josua, David, die Propheten, Paulus und Petrus und die anderen fragen. Die Unterschiede. So viele unterschiedliche Prägungen, Biografien, Sichten, theologische Meinungen und dann noch die unterschiedlichen Vorstellungen von Stil- und Formfragen innerhalb der Gemeinde. Ach, was haben wir schon alles hier gehört. Und dazu kommt, dass man oft Ältesten nicht zutraut, dass sie die Herde Gottes wirklich verantwortlich leiten, sich selbst weiterbilden, sich mit dem Thema Gemeinde auseinandersetzen, vor Gott stehen, dass sie die Schrift studieren, weil da gibt es noch so viele andere Sichten. Ich habe auf YouTube die Predigt gehört, da habe ich das gehört. Kann man alles auch ganz anders sehen. Ja, kann man. Es ist ein Chaos. Und auf einmal stehen da so viele unterschiedliche Vorschläge, unterschiedliche Erklärungen im Gemeinderaum, warum etwas nicht funktioniert oder warum man etwas so nicht machen sollte. Und schon sind alle Erkenntnisse, die wir im Blick auf die geschenkte Einheit der unterschiedlichen Erlösten auch gewonnen haben, ist alles nur Makulatur. Weil dann geht es in die Praxis. So. Viel Kritik. Schnell ist das Argument rausgeholt, die wollen nur Macht, es muss alles so laufen, wie die wollen, ohne zu fragen und zu sehen, wie viel man sich als Ältester überhaupt mit den Fragen auseinandergesetzt hat. Das Bild ist fertig, zack. Versteht ihr, was ich meine? Und dann kommt erschwerend tatsächlich hinzu, wenn du nach Fehlern in der Gemeinde suchst, auch bei Leitern. Ich sag dir was. Du wirst fündig. Du wirst fündig. Wenn du danach suchst, ob Pastoren und Älteste etwas falsch sagen werden, dann wirst du da was finden. Wenn du nach einer Person suchst, um der Gemeinde Heuchelei vorzuwerfen, dann wirst du eine finden. Wenn du danach suchst, Dreck aufzuwühlen, dann findest du den vielleicht auch. Aber, und das möchte ich euch sagen heute Morgen, die Verfehlungen der Christen sind kein Beweis dafür, dass Gott nicht für seine Gemeinde einsteht. Weil sein Sohn sie erlöst hat. Denk mal an Apostelgeschichte 20. Er hat sie durch das Blut seines Sohnes erkauft. Verfehlungen, Schwäche in der Gemeinde sind nur der Beweis, dass Gott unendlich mächtig, geduldig und vergebend ist. Und das soll sich nun auch widerspiegeln in unserem Umgang miteinander, auch im Umgang mit den Ältesten. Ich erinnere euch an dieser Stelle nochmal, wir haben zurzeit eine Übergangszeit, eine Findungsphase, in der wir das Ganze so ohne Druck, ohne aktuelle Krise, ohne Misstrauen hier miteinander positiv angehen können. Ich liebe die Atmosphäre, wie sie gerade hier ist. Das ist ein wunderbarer Rahmen, über diese Fragen nachzudenken. Wir wollen doch weitergehen, aber wir wissen doch alle, dass Weitergehen immer auch eine gewisse Dynamik mit sich bringt und dass da auch potenzielle Gefahren auftrumpfen können, oder? Wenn sich Dinge verändern, können wir diesmal wachsamer sein, und zwar alle zusammen. Wir wollen vorbereitet sein und diese Gemeinde nochmal klarer auf ein biblisches Fundament stellen, das auch jeder von uns verinnerlicht haben muss. Deswegen bitte ich euch nochmal, kauft euch das Buch oder nehmt es mit, müsst ihr euch nicht mal mehr kaufen. Mitnehmen, lesen, miteinander. Und der Aufbau einer Gemeindeleitung, eine Neuausrichtung unserer Gemeinde, der Neubeginn unserer Hauskreise, und das wollen wir im kommenden Jahr ja nochmal angehen, auch ein klares Verständnis des Evangeliums. Und dabei können definitiv Dinge auftreten, die uns herausfordern werden in unserem Denken. Es ist immer so einfach zu lesen, wenn Paulus sagt, ändert euer Denken. Gebt zu, ist gar nicht leicht, alteingefrästes Denken abzulegen. Ja, ändert euer Denken. Lesen wir jetzt in die Praxis. Was heißt das? Das müssen wir tun. Wir sind auf dem Weg dahin. All das hat das Potenzial von Konflikten und Problemen. Die sind irgendwie scheinbar immer in der Gemeinde. Also achten wir darauf, dass wir Gottes Gemeinde nicht kaputt machen auf unserem Weg. Das kann keiner von euch an irgendwen delegieren. Okay, wie sieht nun die Verantwortung der Gemeinde gegenüber den Ältesten aus? Oder anders gesagt, wie soll die Haltung der Gemeinde gegen den Ältesten gegenüber sein? Im Grunde genommen haben wir drei Kategorien, die möchte ich euch kurz erwähnen. Erstens, wie gehen wir mit Ältesten um, die ihren Dienst treu tun? Was sollen wir mit ihnen tun? Sie sollen über die Maßen wertgeschätzt und in Liebe geachtet werden. 1. Thessalonicher 5, 12, 13. Wir bitten euch aber, Brüder, dass ihr die erkennt, die unter euch arbeiten und euch vorstehen im Herrn und euch zurechtweisen und dass ihr sie über die Maßen in Liebe achtet, um ihres Werkes willen, seid in Frieden untereinander. Die Heilige Schrift beschreibt die Haltung der Gemeinde gegenüber ihren Ältesten, dass sie deren Dienst und ihr Amt anerkennt und das in Liebe, nicht aus Taktik oder sonstigen Gründen. Und das soll sogar dann geschehen, wenn die Ältesten sie zurechtweisen. Denn das gehört auch zu ihrer Aufgabe. Und ganz ehrlich, das ist der schwere Part der Leitung. Korrigieren, zurechtweisen. Fragt mal dazu Mose. Lest mal die Konflikte, die er da hatte. Aber wir lieben das von Natur aus, zurechtgewiesen zu werden, oder? Lesen wir das nochmal. Die euch vorstehen, wie? Im Herrn. Seht euren Herrn, euren gemeinsamen Herrn, als Ursache für deren Dienst, wenn sie ihn gut machen. Warum tun sie das, wenn sie gut hier sind? Was ist Teil der Aufgabe von Ältesten? Gehorcht euren Führern und seid, denn sie wachen über eure Seelen. Was ist das denn für eine Aufgabenbeschreibung? Da schüttelt es vielleicht den einen oder anderen innerlich, oder? Seid fügsam. Hey, das ist gegen unsere Kultur. Gliedert euch ein. Ordnet euch ein. Ordnet euch vielleicht unter. Hört zu. Die, die es miterlebt haben, das war ja einer der großen Konflikte im letzten Jahr. Dass Nachfragen, Nachgehen, sich Sorgen um die Seele interpretiert wurde als Einmischen in die inneren persönlichen Angelegenheiten des Einzelnen. Gespräch Ende, ausweichen, ignorieren und dann Angriff. Liebe KfBler, es ist die Aufgabe von Ältesten, sich um die Seelen, die leben in der Gemeinde, zu kümmern und nachzufragen und gegebenenfalls zurechtzuweisen, damit wir alle das geistliche Ziel unseres Lebens erreichen, weil wir den Tag kommen sehen, an dem der Hirte wiederkommt. Wir wollen als Gemeinde vorbereitet sein für diesen Tag. Also wenn auch hier unsere zukünftigen Ältesten gut leiten, uns gut vorstehen, dann, so sagt es die Schrift, sollt ihr ihnen gehorchen. Lesen wir die ganze Aussage in Hebräer 13, Vers 17 nochmal. Gehorcht euren Führern und seid fügsam, fügt euch ihnen, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die Rechenschaft geben werden. Auch sie haben jemanden über sich, damit sie dies mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn dies wäre euch nicht nützlich, liebe Gemeinde. Tut das, damit sie ihren Dienst nicht mit Seufzen tun müssen. Das Wort Seufzen hier im Griechischen beschreibt so innerliche Gefühle, denen in unartikulierten Lauten Ausdruck verliehen wird. You got it. Oh, die Gemeinde, mach mich fertig. Oh, wir haben schon wieder Worte dabei. Oh. Seufzen. Ich lese mal die Übersetzung von der Neuen Genfer. Die schreibt so, damit es ein bisschen verständlicher wird nochmal. Hört auf die Verantwortlichen eurer Gemeinde und folgt ihren Anweisungen. Denn sie wachen über euch wie Hirten über die ihnen anvertraute Herde und werden Gott einmal Rechenschaft über ihren Dienst geben müssen. Verhaltet euch so, dass ihre Aufgabe ihnen Freude bereitet und dass sie keinen Grund zum Seufzen haben, denn das wäre nicht zu eurem Vorteil. Also Achtung, das ist nicht nur nicht gut für Älteste, sondern das wäre auch nicht gut für euch. Also für die Gemeinde, für uns. Nicht nützlich. Es würde euch nicht förderlich sein. Und bitte überlest auch nicht, was hier im Blick auf die Verantwortung der Ältesten gesagt wird. Sie müssen Gott selbst einmal Rechenschaft geben für ihre Leiterschaft. Der Tag wird kommen. Deswegen sagt Paulus hier am Ende, seid in Frieden miteinander. Nehmt das an, wie Christus seine Gemeinde ordnet. Ordnet euch unter. Und das ist so die Grundhaltung bei Ältesten, die ihren Dienst gut machen. Weil die Ältesten zur Leitung und Führung der Gemeinde eingesetzt sind und eine verantwortliche und wichtige Aufgabe erfüllen, sollte ihnen von allen Gemeindegliedern auch ein gewisser Respekt und Bereitschaft zur Anerkennung ihrer Autorität entgegengebracht werden. Wisst ihr, deswegen sind auch die Anforderungen an Ältesten so hoch, wo wir immer denken, boah, lest nochmal Titus 1, 1. Timotheus 3. Also die Gemeinde anerkennt die Ältesten als Leitung der Gemeinde und ordnet sich unter. Und ihr merkt auch hier, das Reich Gottes ist nicht von dieser Welt. Das ist besonders. Älteste werden von der Gemeinde in ihrer Aufgabe in jeder Hinsicht unterstützt und im Gebet und Fürbitte getragen. Also die Gemeinde soll ihnen, den Ältesten, die rechtmäßig Älteste sind, gehorchen, die, die ihren Dienst gut machen. Und was, wenn Älteste Grund zur Sorge geben? Wie ist unsere Haltung gegenüber Ältesten, die offenkundig sündigen? Leute, es gibt so viele Leiter in der Gemeinde, die auch gefallen sind. Manche, das hat mich richtig schockiert. Was soll die Gemeinde dann tun? Sie steinigen? Keiner legt für sich die Hand ins Feuer, oder? Keiner soll mir sagen, aber mir passiert das nicht. Aber Paulus sagt hier, Älteste, die sündigen, sofern es offenkundig und von mehreren Zeugen bestätigt wird, die sollen von der Gemeinde zurechtgewiesen werden und im Zweifelsfall auch abgesetzt werden. Durch wen? Durch die Gemeinde. Das setzt eine geistlich mitdenkende Gemeinde ja voraus. Aber auch dies ist ein Prozess, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, ein Prozess. Zunächst mal sagt Paulus, gegen einen Ältesten, was? Nimm keine Klage an. Das sagt Paulus hier dem Ältesten Timotheus. Der Prozess beginnt also so, eine Klage aus der Gemeinde über einen Ältesten wird im besten Fall ja einem anderen Ältesten gesagt und nicht in der Gemeinde bereits ventiliert und breitgetreten. Denn der erste Schritt ist ja, nicht gleich annehmen, sondern was? Prüfen. Oh, wie sehr hätten wir Frieden halten können, wenn wir die Bibel lesen und ernst genommen hätten. Und danach ausgerichtet hätten. Wenn ihr wüsstet, was hier alles für Mails rumgegangen sind, hinter der Leitung. Das klingt so einfach, ne? Geht zur Leitung. Aber wenn man dann auch so im Plaudern ist mit anderen in der Gemeinde, im Hauskreis und redet über Gemeinde und dann dem anderen sagen, hey, stopp, dieses Reden ist gefährlich für unsere Ältesten. Wir sind nicht mehr everybody's darling. Wir sind Stimmungskiller. Aber es ist genau das, was Paulus hier sagt. Tu das nicht. Jedes Gemeindemitglied hat die Aufgabe, die Ältesten vor Verleumdung zu schützen, ihnen Vertrauen entgegenzubringen und unbewiesenen Anklagen gegen sie nicht zuzulassen, solange sie unbewiesen sind. Wenn jemand eine Klage gegen einen Ältesten hat, sollte er nicht über ihn reden, sondern im Geist der Liebe mit ihm reden. Vielleicht zerfällt ja alles schon zu Staub in diesem Vier-Augen-Gespräch. Und dann ist gut, wenn es noch keine Kreise gezogen hat. Weil wenn doch, dann muss man so oder so es öffentlich machen. Ist nicht zu unserem Nutzen als Gemeinde. Aber jetzt die andere Möglichkeit. Was ist, wenn da was dran ist? Wie geht der Prozess weiter? Wann kann eine Klage angenommen werden? Wann muss dem nachgegangen werden? Das ist der Teil 2 in diesem Prozess. Gegen einen Ältesten nimmt keine Klage an, außer bei 2 oder 3 Zeugen. Es sei denn, sie werden durch 2 oder 3 Zeugen bestätigt. Also gesetzt im Fall, da ist was dran, mehrere in der Gemeinde bestätigen das gegen einen Ältesten. Und da muss bei schwerwiegenden Vorwürfen gegen Älteste das Ganze untersucht werden und durch denselben Prozess bestätigt werden, wie Jesus ihn in Matthäus 18 beschrieben hat. Wenn er auf die Zeugen nicht hört, also 4-Augen-Gespräch hat nichts gebracht, es bestätigt sich, aber er hört nicht auf die Zeugen, dann bringe es vor die Gemeinde. Darf ich nochmal sagen, was setzt das voraus? Eine Gemeinde, die geistlich reif ist. Also dieser Prozess gilt für die ganze Gemeinde, also auch im Blick auf die Ältesten. Wir sind keine freischaffenden Künstler, können machen, was sie wollen. Diese Aussage von Paulus nimmt Älteste nicht von berechtigter Anklage aus, sondern schützt sie vor leichtfertigen und boshaften Anklagen, die wirklich schnell kommen können. Ich kann übel sagen, fragt Mose. Und bei einem Vorwurf der Sünde gilt aber die gleiche Vorgehensweise wie bei allen anderen Gemeindemitgliedern auch. Vor dem Gesetz sind wir alle gleich, vor Gott sind wir da gleich. Es geht nicht ums Amt, da können wir nichts vertuschen. Also hier lesen wir das, was übrigens auch in unserem Bundestag eingesetzt wurde. Gott hat das vor langer Zeit in seiner Gemeinde bereits eingesetzt. Im Bundestag nennt man es wie Immunität. Immunität. Bundestagsabgeordnete genießen Immunität. Das hat einen guten Grund. Dadurch soll sichergestellt werden, dass ihr Image nicht durch einen oder irgendwelchen Quatsch, der erzählt wird, in den Dreck gezogen wird. Älteste sollen von ihrer eigenen Gemeinde zuerst auch Schutz erfahren und den brauchen sie auch. Sollen geschützt, beschützt sein in der Gemeinde, auch vor einigen aus der Gemeinde. Außer, wenn es rechtmäßige Bedenken gibt, okay? Und was soll dann aber weiter passieren bei gravierenden Vorfällen in diesem öffentlichen Amt als Ältester? Hört euch das an. Die Sündigen, also die Ältesten, die Sündigen, überführe vor allen. Damit auch die übrigen Furcht haben. Furcht. Ehrfurcht vor Gott. Wir spielen nicht mit Sünde. Die, welche sündigen, das sind Älteste, die auch nach Konfrontation mit 2 oder 3 Zeugen in irgendeiner Sünde beharren. Insbesondere in einer Sünde, die gegen ihre erforderlichen Qualifikationen verstößt natürlich. Überführe vor allen, vor den anderen Ältesten und der Gemeinde, öffentlich. Kein Vertuschen, kein Gemauschel, mach es transparent. Also der dritte Schritt der Konfrontation aus Matthäus 18, Vers 17 besteht darin, die Sünde der Gemeinde vorzulegen, damit alle Gläubigen die Person ansprechen und zur Buße auffordern können. Das ist der eigentliche Sinn von Gemeindezucht. Rückkehr, Umkehr, neues Denken. Das ist das Ziel von Gemeindezucht. Es gibt in Gemeinden gar keine Gemeindezucht mehr. Weil wir integrieren alles. Wir sprechen nichts mehr an. Sünde hat den Sohn sein Leben gekostet, um sein Volk zu retten. Paulus sagt es nochmal so. Ich bezeuge ernstlich vor Gott und Christus Jesus und den auserwählten Engeln, dass du diese Dinge ohne Vorurteil beachtest, indem du nichts nach Gunst tust. Die Hände lege niemand schnell auf und habe nicht Teil an fremden Sünden. Bewahre dich selbst keusch. Also nochmal, Handauflegung, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, ist eine Zeremonie, die bestätigte, dass ein Gläubiger für den öffentlichen Dienst als ältester Hirte Aufseher geeignet ist und eingesetzt wurde. Und Paulus sagt, lasst euch dabei aber Zeit. Prüft das, schaut genau hin, betet, fragt Gott, ringt um Klarheit, die Berufung ist hoch, sie ist öffentlich und mit Sünde ist nicht zu spielen. Lass nochmal fragen, verstehen wir das? Älteste und Gemeinde sind eine Einheit, hat Jens eben schön gesagt in der Anmoderation. Wir sind alle Schafe. Wir gehören alle zum guten Hirten. Wir haben nur andere Aufgaben. Wir reden hierzu wie Aufgaben von Ältesten. Aber wir sind eine Einheit. Gemeinde und Ältesten bilden keine zwei Parteien, die sich in Opposition gegenseitig beargwöhnen und um Einfluss kämpfen. Ach ja, die da oben wieder. Vielmehr kennzeichnen das gemeinsame Miteinander das Verhältnis von Gemeinde und Ältesten. Wir sind gemeinsam unterwegs. Also das ist die zweite Kategorie. Also Älteste werden erstens geachtet und geliebt und b auch geschützt vor Verleumdung. Und die dritte Kategorie ist Haltung gegenüber Ältesten, die ihren Dienst gut machen. Zum Verständnis füge ich mal hinzu, die den Dienst so gut machen, dass die Gemeinde sich wünscht, dass sie dafür mehr Zeit haben können. 1. Timotheus 5, 17 bis 18. Die Ältesten, die wohl oder gut vorstehen, lasst doppelter Ehre für würdig erachtet werden, besonders die, die in Wort und Lehre arbeiten. Denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen, der drischt, nicht das Maul verbinden und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Was er hier sagt, denke ich, ist, Älteste, die der Gemeinde so gut vorstellen, die ihren Dienst gut machen, die sollen dafür freigestellt werden von den Sorgen um ihr äußeres Leben. Ganz ehrlich, das ist doch unser Wunsch, dass wir irgendwann mal auch solche haben, ich sag mal ganz vorsichtig, die ihren Dienst in so einer Weise tun, dass das hier für uns alle gilt, dass sie doppelter Ehre für würdig geachtet werden sollen. Durch ihre Leitung, aber auch dadurch, dass sie bezahlt werden und Zeit haben, diesen Dienst zu tun. R.C. Sproul sagt im Blick auf doppelte Ehre Folgendes. Er sagt, gemeint ist hier sowohl die Ehre, die der Position der Leiterschaft entspricht, als auch eine finanzielle Entschädigung. Das heißt, der griechische Begriff hier, der mit Lohn übersetzt wird, kann man sich auch vorstellen wie einen finanziellen Ausgleich beziehen. Und dann, was sind das für Leute, wo wir sagen, da sollten wir gucken, Mensch, die brauchen mehr Raum für das, die in Wort und in der Lehre, anders übersetzt in Predigt und Lehrdienst arbeiten. Ich möchte das kurz mal skizzieren, was damit gemeint ist. Also hier Wort, das betont die Verkündigung in Verbindung mit Ermahnung und Ermunterung. Dieser Dienst zielt darauf ab, das Herz anzusprechen, sodass es auf den Herrn hört. Etwas, was wir jeden Sonntag hier versuchen, auch wirklich zu machen. Dass wir bereit werden, auf den Herrn zu hören, anzuwenden. Der zweite Punkt, Lehre, betont mehr die Festigung der Gläubigen gegen ihr Lehren und betont die Unterweisung, dass wir den ganzen Ratschluss Gottes erkennen, nicht unsere Steckenpferde, das, was wir so alles wissen, das, was unser Denken gar nicht mehr herausfordert. Und das dritte Wort, die unter euch arbeiten. Das Wort bedeutet, bis zum Rand der Erschöpfung arbeiten. Das griechische Wort hier betont mehr die Mühe, die hinter der Arbeit steht, als die Arbeitsleistung an und für sich. Seht ihr? Also diese Männer, die diese Aufgabe machen in der Leitung, gebt doppelte Ehre. Wegen ihrer Leiterschaft und wegen ihrem Dienst stellt sie frei von den Sorgen des alltäglichen Einkommens. Da sind wir noch nicht, aber wir werden sehen, wen Gott in diese Gemeinde führt oder wo wir Wege finden, wo jemand doch nochmal mehr Zeit auch in all diese Fragen stellen kann. Schließ ab mit ein paar Versen. Einmal aus Hebräer 13, Vers 7. Weil das alles so ist, sagt der Schreiber, gedenkt eurer Führer, die das Wort Gottes zu euch geredet haben und den Ausgang ihres Wandels anschauend, ahmt ihren Glauben nach. Hebräer 13, 24. Grüßt alle eure Führer und alle Heiligen. Es grüßen euch die von Italien. Was für eine Verbindung unter der Gemeinde. Darf ich euch noch kurz das mal zusammenfassend sagen? Nochmal die Verpflichtung für die benannten Gemeindeältesten. Jetzt Stellung mitschreiben. Den Willen Gottes für die Gemeinde durch Bibelstudium und das Hören auf den Heiligen Geist suchen. Das ist ihre Aufgabe. Für Gemeindemitglieder durch biblische Lehre, Seelsorge, Ermutigung und Ermahnung sorgen. Das ist ihre Aufgabe. Sich zum Dienst im Reich Gottes ausrüsten. Wir müssen uns immer wieder weiterbilden. Die Gemeinde vor falschen Lehren schützen. Wie wichtig ist das in dieser Zeit? Ihr glaubt gar nicht, was da alles los ist. Wie viel Literatur auf dem Markt ist. Seid sehr vorsichtig. Für die Gemeinde und Einzelgemeindemitglieder auch im Krankheitsfall beten. Als dienende Leiter unermüdlich zum Wohl der Gemeinde arbeiten und der Gemeinde als Vorbilder dienen. Das ist ganz grob mal skizziert, die Aufgabe von Ältesten. Die Verpflichtung der Gemeindemitglieder. Sich dem Wort Gottes, das heißt allen 66 Büchern der Bibel als höchste Autorität unterordnen. Auch dem, was wir heute gehört haben. Die Beziehung zu Jesus durch regelmäßiges Bibelstudium, Gebet, Gemeinschaft mit anderen Christen pflegen. Verlass nicht die Versammlung. Regelmäßig Gemeinschaft mit anderen Christen in Gottesdienst und Kleingruppe haben, die von Gott erhaltenen Gaben und Ressourcen zu seiner Ehre verwalten und einsetzen. Jeder von euch hat Gaben, ihr müsst sie einsetzen. Keine Option. Sich, falls der Fall eintritt, demütig auch im Neuen Testament der gegebenen Form von Gemeindedisziplin unterordnen. Und die Gemeindeältesten als von Gott eingesetzte Leiter anzuerkennen, ihnen folgen, nach Kräften die Einheit und den Frieden der Gemeinde bewahren. Spürt ihr was von eurer Verantwortung, die wir gemeinsam haben? Schließen wir mit dem Text aus 1. Thessalonicher 5. Und ich lese noch ein paar Verse danach. Wir bitten euch aber, Brüder, dass ihr die erkennt, die unter euch arbeiten und euch vorstehen im Herrn und euch zurechtweisen, und dass ihr sie über die Maßen in Liebe achtet, um ihres Werkes willen, seid in Frieden untereinander. Wir ermahnen euch aber, Brüder, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig zu allen. Seht zu, dass niemand Böses mit Bösem jemanden vergelte, sondern strebt alle Zeit dem Guten nach, sowohl zueinander als auch zu allen. Freut euch alle Zeit, betet unablässig. Dank sagt in allem, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist löscht nicht aus, Weissagung verachtet nicht, prüft aber alles, das Gute haltet fest. Von jeder Art des Bösen haltet euch fern. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig. Euer ganzer Geist und Seele und Leib werde untadelig bewahrt bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch beruft. Er wird es auch tun. Verantwortung an die Gemeinde. Amen.